Wir haben die Sicherheit in dir, Herr Jesus Christ. So haben wir es gesungen und das ist auch das Thema der Predigt heute. Ich wurde gebeten, vor ein paar Wochen in einer anderen Gemeinde, in einem anderen Kanton, über den Helm des Heils zu predigen. Und ich möchte heute Morgen auch hier darüber predigen. Es ist eine dieser Waffenrüstungen von der Gesamtrüstung, von der wir vorher gehört haben, aus Epheser 6. Epheser 6, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Thema, der Helm des Heils, das sichere Heil Gottes. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, segne dein Wort an uns und wirke du durch deinen Geist und befähige du uns immer mehr, dein Heil zu leben, zu verwirklichen, umzusetzen und es weiterzugeben, deinem Segen. Amen. Die Gliederung heute Morgen, erstens das göttliche Heil, zweitens der Helm des Heils und drittens der gesicherte Kampf. Heute trägt man Helm an, wenn man Motorrad fährt, vielleicht auch beim Fahrradfahren. In der Antike war das besonders im Krieg der Fall, aber auch zum Teil beim Sport. Und Sport und Krieg gingen überhaupt Hand in Hand, wie wir das auch noch sehen werden. Hier geht es aber um eine andere Waffenrüstung, um die geistliche Waffenrüstung. Es geht um den Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus, nicht gegen irdische Mächte, sondern gegen Satan und Sünde. Es geht um einen Kampf, schlussendlich, der längst erreicht worden ist. Also der Sieg ist längst erreicht worden. Jesus hat den Sieg erreicht und wir dürfen das heute umsetzen. Erstens, das göttliche Heil. Paulus spricht hier vom Helm des Heils. Das ist ein Ausdruck, der nicht neu ist, den Paulus aufgreift, wie auch die anderen Waffenrüstungen. Das sind lauter Aussagen, besonders aus dem Propheten Jesaja. Also Paulus greift hier eigentlich nichts Neues auf, sondern es ist eine Heilsankündigung, besonders des Propheten Jesaja, wo wir in Jesaja 59, Vers 17 lesen. Er, also es geht um den kommenden Welterlöser, der die ganze Welt erlösen wird, der Israel erlösen wird. Er zog, es ist ein prophetisches Perfekt hier, also das heißt, es ist eine Verheißung für die Zukunft, auch wenn hier Vergangenheit steht, wie auch in Jesaja 53, er nahm auf sich unsere Krankheit. Er zog, zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer, und setzte den Helm des Heils oder der Rettung auf sein Haupt und er zog Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Im ersten Punkt geht es jetzt besonders um den Ausdruck Heil oder Rettung, hebräisch Yeshua. Klingt bekannt, nicht? Yeshua, Yeshua oder Yeshua und Yeshua ist fast, also tönt fast gleich, ist natürlich verwandt, ich gehe da noch darauf ein. Es geht um das Heil Gottes. Und der Begriff Yeshua, der für Jesaja ganz zentral ist, bezeichnet nicht nur die Rettung von den Sünden, sondern auch Gottes ganz umfängliche Hilfe, die überhaupt unser ganzes Leben betrifft. Darum geht's. Die Grundlage dafür ist Gottes Heil und dieser Ausdruck erscheint wiederholt. In Jesaja und besonders in Jesaja 12, Vers 2 und 3, dreimal in zwei Versen, der gleiche Ausdruck. Jesaja 12, Vers 3 und 4 oder 2 und 3, siehe, Gott ist mein Heil, meine Rettung, meine Hilfe, ich bin voller Vertrauen. Und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesaja 25, Vers 9, wir wollen jauchzen und uns freuen in seinem Heil. Jesaja 49, Vers 6, so habe ich dich, den Knecht Jahwes, den kommenden Welterlöser, so habe ich dich zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Alle Menschen umfassen. Und dann Vers 8 in Jesaja 49, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört. Denken wir an die Hirten von Bethlehem, bei den Menschen des Wohlgefallens, die knüpfen auch daran an. Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tag meines Heils habe ich dir geholfen. Gottes Heil betrifft auch seine Hilfe, wie wir hier sehr konkret sehen. Oder Jesaja 62, Vers 1, ich werde, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil, seine Rettung wie eine Fackel. Gottes Heil ist umfassend. Das wird von Jesaja verkündigt, auch als Evangelium. Immer wieder erscheint das Wort frohe Botschaft, Evangelium bei Jesaja in diesem Kontext. Die Grundlage dafür ist das Leiden des Knechtes Gottes. Das sehen wir besonders in Jesaja 53, dass er an unserer Stelle stirbt und sein Leben als Opfer hingibt. Er, der Gerechte, heißt es, wird die vielen zur Gerechtigkeit führen. Das sehen wir aber auch schon vorher in Jesaja 50, zum Beispiel Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Rufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Das ist der Knecht Gottes, der seinen Rücken hinhält. Das hat Jesus ganz konkret gemacht. Vor Pilatus und am Kreuz. Er hing mit dem Rücken am Kreuz und hat die Schmähungen getragen. Oder Jesaja 51, Vers 23. Ich gebe ihn, also den Becher des Zornes, in die Hand deiner Peiniger, sagt Gott zu Israel. Ich werde ihn von dir nehmen, den Becher des Zornes, und ihn in die Hand der Peiniger geben. Und worum bittet Jesus in Gethsemane? Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das ist der Becher des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes über die Sünde von Israel und der ganzen Welt. Hat Jesus hier als Peiniger getragen am Kreuz. Und nur darum gibt es Gottes Heil. Für uns und für alle Welt. Nur darum, weil Jesus das ganze Gericht Gottes auf sich genommen hat. Was sagte der Engel zu Josef, als Josef überlegte, Maria, die schwanger war, zu verlassen? Er sagte, du sollst seinen Namen Jeschua nennen. Die Kurzform von Jehoshua heißt, Jahwe ist Heil, ist Rettung. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist dieser verheißene Gottesknecht und durch ihn erleben wir das Heil. Voraussetzung ist, dass wir bereit sind, unsere Sünden zu bekennen, heißt zugeben, dass wir Sünder sind von Natur aus und ihn um Vergebung zu bitten und Jesus bitten, unser Herr zu werden, in unser Leben zu kommen. Dann ist das verwirklicht in unserem Leben, was Jesaja verkündigt. Zum Zweiten, der Helm des Heils. Wie wir gesehen haben, erscheint der Ausdruck Helm des Heils in Jesaja 59, 17. Wir denken an einen Krieger und darum geht es sehr konkret auch im Buch Jesaja. Ganz konkret wiederholt. Geht es um einen Krieger, es geht um den Krieger, der das Böse am Schluss besiegen wird. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8 erscheint der Ausdruck Helm der Hoffnung des Heils. Helm der Hoffnung des Heils. Ich meine, dass sich dieser Ausdruck hier besonders auf die zukünftige Erfüllung des Heils bezieht, während sich Epheser 6 besonders auch auf das gegenwärtige Heil bezieht. Der Helm als Schutz, die Rettung als Schutz für uns im geistlichen Leben. Den Helm hat man oder zieht man über den Kopf oder auf den Kopf an. Und mit dem Kopf denken wir vor allem auch. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, welche Rolle die Gedanken spielen für das Heil. Im Kontext von Jesaja lesen wir wiederholt darüber, zum Beispiel direkt im Kapitel 59, Vers 7, 59, Vers 2, eure Sünden trennen euch von Gott. Eure Sünden trennen euch von Gott, bis ihr Vergebung empfängt. Vers 7 im gleichen Kapitel, ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts. Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Das sind die Gedanken der Menschen. Aber Gottes Gedanken sind viel höher und sind zum Heil. Sind dem Heil zugewandt. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 29, Vers 11, ich habe Gedanken des Friedens, Gedanken des Heils. Der Friede spielt bei Jesaja eine wichtige Rolle. Er spielt auch im Kontext von Epheserbrief eine Rolle. Im Kontext vom Krieg ist ja wichtig, dass man Frieden erreicht, aber hier ist das direkt, die Umsetzung ist Frieden. Nicht? Im Frieden kämpfen wir. Das ist auffallend. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, welche Rolle unser Denken spielt im Kampf gegen die Sünde. Und dass wir das nicht leichtfertig nehmen. Die Frage ist, woher nähren wir unsere Gedanken? Dementsprechend werden wir über die Sünde siegen können oder eben nicht. Und Voraussetzung natürlich hier, dass Gottes Wort die Grundlage unseres Denkens ist und unseres Kampfes gegen die Sünde. Vom Schwert des Geistes ist auch die Rede. Und im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 und 13 lesen wir, dass denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt hindurch bis zur Scheidung von Geist und Seele und Magd und Bein, bis ins tiefste Innerste und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort deckt auf, deckt unser Innerstes auf und das ist sehr heilsam. Was aufgedeckt ist, so lesen wir es in Epheser 5, vor dem Kreuz aufgedeckt ist, das ist vergeben. Das ist Licht. Finsternis wird Licht. Wenn die Motivation der Herzen aufgedeckt werden und wir zum Kreuz kommen, dann wird aus der Finsternis des Herzens Licht. Paulus spricht wiederholt, besonders in den Pastoralbriefen Timotheus und Titus, von der gesunden Lehre und vom gesunden Glauben. Das Wort Gottes ist die gesunde Lehre und es ist eine gesund machende Lehre. Es macht den Glauben gesund. Und wenn der Glaube gesund ist, dann ist unser geistliches Leben gesund. Psalm 119, Vers 9 bis 11 heißt es, wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad reinhalten? Wodurch? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Beschäftigen wir uns mit dem wunderbaren, kostbaren Wort Gottes. Nicht nur am Sonntagmorgen, auch in der Woche. Und zwar mit dem ganzen Wort Gottes. Nicht nur mit einzelnen Versen. Einzelne Verse können besonders Trost vermitteln, aber es ist ja wichtig, dass wir uns in unserem Denken von der ganzen Bibel her im Zusammenhang, im heilsgeschichtlichen Zusammenhang prägen lassen. Das wird heilsam sein. Das ist Wort Gottes, das ist lebendiges Wort Gottes, durch den Geist, durch die Beziehung zu Jesus. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der gesicherte Kampf. Wir sprechen von der Waffenrüstung und denken an den Soldaten, oder? Ihr denkt nicht an einen Sportler. Aber in Vers 12 ist genau genommen im Griechischen vom Ringkampf die Rede. Palle. Ja, was hat das für einen Zusammenhang? Nun, Plato hat mir da weitergeholfen. Ich habe Plato gelesen und gedacht, ja, was Paulus? Paulus scheint irgendwie Plato gelesen zu haben. Auf jeden Fall erscheinen die gleichen Begriffe bei Plato und er sagt, der Ringkampf ist sehr nützlich als Vorbereitung für den Krieg. Und man muss ja wissen, dass das griechische Gymnasium nicht nur dem Sport diente, sondern vor allem auch der Zubereitung zum Krieg. Also Sport und Soldatendienst gingen hier ganz eng Hand in Hand. Und Plato sagt, wenn jemand gut ist im Ringkampf, dann kann er sich schnell wenden, kann er die rechte und die linke Hand verwenden und im Krieg einsetzen. Und das hilft. Ja, Paulus greift diese Sprache auf. Übrigens, Plato spricht ein paar Mal von der Gesamtrüstung, wie Paulus. Das ist natürlich eine andere Rüstung bei Paulus, ist klar. Aber die Sprache ist die gleiche. Und er spricht vom Pfeil und so weiter. Und Paulus auch. Also Sport und Kampf gehen hier Hand in Hand. Es geht um das Trainieren. Geistliches Leben muss ja trainiert werden. Die Kampfsprache haben wir bei Paulus dann auch besonders in den 2 Timotheusbriefen, wobei Paulus auch dort mal vom Soldatenkampf spricht, mal vom Sportkampf, vom Wettkampf des Sportes. Und beides parallel synonym. Das heißt, auch hier geht es Hand in Hand. Und im 2. Timotheus 1,7 lesen wir, dass Gott uns nicht den Geist der Feigheit, heißt es wörtlich, Verzagtheit gegeben hat, sondern den Geist der Kraft, Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit. Die Liebe spielt überhaupt eine wichtige Rolle in diesem Kampf, was ganz typisch unphilosophisch ist, also nicht typisch philosophisch, was aber typisch biblisch ist, christlich, dass die Liebe das Fundament bildet. Nochmal zurück zu Jesaja. Jesaja knüpft meines Erachtens sehr deutlich an Psalm 24, Vers 7 bis 10 an. Diese Verse sind uns sehr wahrscheinlich bekannt. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Erschallt dann vom Tor aus oder von den Wächtern des Tores. Es ist der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrscher. Er kommt zum Kampf und Jesaja greift das aus schon in den ersten Kapiteln und dann bei der Ankündigung des Kindes, das ja als nach der Lutherbibel ein Gottheld ist, also ein Kriegsmann. Und dieser Ausdruck erscheint wiederholt bei Jesaja, ein Mann des Krieges. Der kommende Welterlöser ist ein Mann des Krieges. Wie er einst Israel durch das Rote Meer geführt hat, wie er einst Israel aus Ägypten befreit hat, so wird er sein Volk erlösen. Aber vor allem im Kampf gegen das Böse. Und da komme ich nochmals auf Jesaja 49 zu sprechen, also im Kontext des Ausdrucks Helm des Heils. Vers 2, ihr, eure Sünden trennen euch von Gott. Und dann heißt es weiter, es geschieht viel Ungerechtigkeit auf euren Gassen. Und dann heißt es denn, er sah es, dass kein Mensch da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat in Israel. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und den Helm des Heils auf sein Haupt und zog Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel. Der Erlöser wird kommen für Zion, lesen wir dann weiter, 20:21, was Paulus Römer 11 zitiert, Vers 26-27. Das ist der kommende Welterlöser, der den Helm des Heils anzieht zuerst. Nicht wir. Er kämpft zuerst. Alles andere ist sinnlos. Wenn wir kämpfen aus eigener Kraft, dann ist das sinnlos. Aber Jesus hat den Kampf gekämpft. Jesus selbst hat gesagt, ich gehe hin, den Fürst dieser Welt zu richten. Er ist gerichtet. Satan ist gerichtet. Da manchmal ist es so, wie ein böser Hund, der an der Leine festgebunden ist und einen gewissen Spielraum hat. Wenn man zu nahe kommt, dann wird er gefährlich. Wenn man nicht zu nahe kommt, dann nicht. Jakobus schreibt, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Widersteht dem Teufel, Jakobus 4, Vers 7, 8, und er flieht von euch. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Eigentlich einfach. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Und im 1. Johannes 5, 4 lesen wir, unser Glaube ist das, wörtlich wird es eigentlich heißen, das Mittel zum Sieg. Der Sieg, nicht der Sieg selbst, der ist längst errungen worden. Jesus hat den Kampf gewonnen durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt. Er sitzt zur Rechten Gottes und kämpft weiter und beschützt uns und ist unser Schutz. Und es ist wichtig, dass wir die Freude bei ihm suchen. Es ist klar, es ist für junge Männer zum Beispiel heute nicht immer ganz leicht, in sexueller Hinsicht da klar zu stehen, wenn man so viel nackte Haut sieht. Muss man sich bewusst sein. Nicht nur für junge Männer. Was tut man dann? Einfach wie Jesus sagt, entschieden, wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus. Natürlich nicht buchstäblich gemeint. Aber wir sollten hier nicht anfangen, Sünde zu rechtfertigen. Ich denke, das ist das größte Problem. Nicht, dass wir nicht fehlerlos sind, sondern dass wir anfangen, Sünde zu rechtfertigen im geistlichen Leben. Das wird nicht zum Ziel führen. Das führt nicht zum Ziel. In Nehemia 8, Vers 10 lesen wir die bekannte Aussage, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure, wörtlich heißt es, Schutzfeste. Eine Schutzburg. Oder in Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist eine Schutzburg. Der Gerechte flieht dorthin und wird beschützt. Der Name Jahwes, der Name Jeshua für uns, ist eine Burgfeste. Der Gerechte flieht dorthin und wird beschützt. Der Kampf ist längst gekämpft worden. Der Sieg ist längst errungen, Satan hat noch einen gewissen Spielraum. Er geht noch umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er wird bei der Wiederkunft Jesu in Ketten gebunden werden für 1000 Jahre. So lesen wir in Offenbarung 20. Er ist noch nicht in Ketten gebunden, aber er ist bekämpft. Das ist sicher. Und wir dürfen mit Jesus Sieger sein. Wir haben gesehen, dass Gott sein Heil ankündigt in Jesaja 59 und im ganzen Buch Jesaja wiederholt, das kommende Heil durch den kommenden Welterlöser. Und dieser Welterlöser, der kommende Welterlöser, der Israel erlösen wird, der die ganze Welt erlösen wird, vor allem von der Sünde und Frieden bringen wird, der zieht den Helm des Heils an. Jesus. Und wenn wir es auch tun, dann folgen wir ihm. Er ging voran und wir folgen ihm. Und nur dadurch, dass wir ihm folgen, können wir auf der Siegerseite sein. Alles andere führt nicht zum Ziel. Müssen wir uns einfach bewusst sein. Alles andere wird nicht zum Ziel führen. Aber wenn wir Jesus folgen, dann ist der Sieg gewiss. Und wenn wir stolpern, stehen wir immer wieder auf, erhalten Vergebung durch Jesus und folgen ihm weiter. Satan wird es nicht gelingen, uns zu Fall zu bringen. Dürfen wir sicher sein. Und darum wollen wir immer wieder beten. Lasst uns beten. Herr Jesus, wie wunderbar ist es, dass du diesen Sieg errungen hast, dass du den Kampf gekämpft hast, dass du uns den Sieg über Satan und Sünde schenkst und dass du auch die Auferstehung herbeibringen wirst, uns zur Auferstehung führen wirst, dass wir ewig mit dir in der Herrlichkeit leben werden. So bitte ich dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir konsequent dir nachfolgen, konsequent auf dein Wort achten, es nicht anfangen zu verdrehen, wie es uns passt, sondern es so verkündigen und so lieben, wie es dir gefällt. Amen.